Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu Der Bildhauer von Scott McCloud. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal habe ich einen Gast dabei. Hallo, anonymer Gast.
Hi.
Wer jetzt aufpasst und vielleicht ein oder ab und zu mal Hunting Down Comics hört, der wird die Stimme auch kennen. Es ist
Hallo.
Nämlich, das ist zu spät. Nur, es ist nämlich Helge. Hallo, Helge.
Hi. Ja, genau. Einmal nicht zu Hunting Down Comics, sondern auch im normalen Comic Review. Ein Buch, was wir beide gelesen haben, was uns beide sehr interessiert hat. Und da sind auf jeden Fall, gibt es einiges drüber zu erzählen, sagen wir mal so.
Genau, wir sind... Also so viel können wir schon mal sagen. Wir werden es nicht verreißen, wie es ich bin, sehr positiv angetan und das aus einer Grundstimmung heraus, die eher alles andere als positiv war. Also nicht, dass ich jetzt gedacht habe, das Buch ist schlecht, das hatte ich nicht gedacht, aber ich hatte halt den einen oder anderen Podcast gehört, die eine oder andere, sage ich mal, Presseresonanz oder Besprechung, was ich eigentlich sonst nicht so mache, bevor ich ein Buch lese, und irgendwie hatte ich so den Eindruck, dieses Buch hat es etwas schwer, kann aber auch am eigentlichen Autor und Zeichner liegen, an Scott McCloud, der quasi so dieser Guru unter den, wie sagt man, den Comic-Akademikern ist vielleicht?
Na, Comic-Theoretikern vielleicht oder irgendwie so ein, also jedenfalls, ich glaube genau, das ist nämlich der Punkt, das ist natürlich ein absolutes Schwergewicht, was so die, auch so das, ja, das theoretische Comic machen, also die, das sind ja wirklich absolute Standardwerke, die er geschrieben hat, Comics machen, Comics richtig lesen und so weiter, und so jemand, ist ja klar, dass man da ganz genau hinguckt, hat er eigentlich alles, was er in seinem Buch bespricht, auch selbst befolgt. Und genauso ging es mir nämlich tatsächlich auch, weil man kommt ja gar nicht drum rum, wenn der Typ nach, ich weiß nicht, so viele Comics hat er selbst gar nicht gemacht.
Nee, ich glaube, das letzte ist 20 wieder, Jahre her oder so. Also es ist wirklich eine relativ lange Zeit.
Genau, und wenn der mal wieder was macht, dann ist ja klar, dass dann in allen comicbezogenen Medien oder auch sogar auch ein bisschen die Mainstream-Medien das aufgreifen. Und da war, genau wie du gesagt hast, habe ich auch einige Sachen entdeckt, wo es dann hieß, naja, bisschen zu lang an manchen Stellen oder irgendwie, ja, da hätte er mal sein eigenes Buch lesen sollen oder so, eine Kommentare liefen, ne? Waren da zum Teil. Aber genauso auch mein erstes Feedback vielleicht oder das Zusammenfassende vorweggenommen. Ich bin auch total begeistert und bei mir, was ich halt sehr schön daran fand, war irgendwie, dass es eine absolute Leichtigkeit beim Lesen behält. Dass es irgendwie sehr tiefgründig ist von der Geschichte, finde ich. Aber halt in einer ganz einfachen Sprache und in leicht verständlichen Bildern, was man ja oft bei so Werken, die ja ein bisschen mehr Aussage haben, halt nicht der Fall ist, ne? Wo man dann, wir haben ja Alan Moore auch öfter mal erwähnt, und da ist es ja oft so, oh, da muss man sich jetzt die Zeit nehmen und da muss man sich richtig reindenken und so, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hier war es wirklich eine absolute Leichtigkeit beim Lesen und man hat sich schon immer gefreut, das Buch weiterlesen zu können.
Genau so ist es, also bei mir war es halt auch so, ich hatte gewusst, das ist ein relativ umfangreiches Buch. Als es dann ankam, gefühlt ein Kilo schwer, 500 Seiten plus, schön aufgemacht, aber dachte man, uiuiui, da liest du wieder, eben auch so wie du sagst, so Alan Moore im Hinterkopf, da liest man doch wieder eine ganze Weile. Und dann irgendwann am Wochenende so hingesetzt und angefangen zu lesen und fand es gleich sehr, also für mich ist so dieser Auftakt sehr cineastisch. Also es ist wie so ein toller Film, den man anfängt zu gucken und wo man sich sagt, okay, da geht jetzt 2,5 Stunden, muss ich mir das antun? Man ertappt sich so dabei, dass man in diesem Sog drin ist und eigentlich gar nicht mehr aufhören kann. Ich habe es jetzt nicht am Stück gelesen, dafür ist es dann mir einfach zu viel und die Zeit auch nicht so gegeben, aber an 2 Tagen im Prinzip durchgelesen und hat im Prinzip alle Zweifel weggepustet, könnte man fast sagen. Also ich bin dann wirklich sehr positiv überrascht, habe sogar das Ende von dem Buch, werden wir natürlich nicht spoilern jetzt, aber dann auch meinem Sohn vorgelesen, weil der dann plötzlich auf der Couch mit saß und der das gerne hören wollte und es funktionierte. Also er wollte dann, er meinte so, ja, wo ist jetzt Teil 2? Ich sage, nee, das ist nur ein Buch, da gibt es keinen Teil 2.
Wer weiß.
Man weiß es nicht.
Sehr wie, unwahrscheinlich.
Wie bei dem oft zitierten Faust, dann also Faust Kapitel, nee, nicht Kapitel 1, wie heißt das bei dem? Die Tragödie, erster Teil oder sowas, und dann gibt es ja auch 2 Teile. Aber egal.
Ja, Faust 1, Faust 2
sozusagen. Wird relativ oft ja auch zitiert in dem Zusammenhang und muss ich auch vorweg sagen, würde die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen verkürzen, wenn man das wirklich so auf Faust reduzieren würde, weil ich meine, gut, dieses Grundthema einer allmächtig gemacht gibt ja eine Gabe und jede Gabe oder jedes Geschenk hat natürlich auch irgendwie eine Gegenleistung, die eingefordert werden muss, und genauso ist es hier. Wir können ja mal ganz grob die
Handlung. Weißt du was, genau, das wollte ich gerade sagen, wir müssen, glaube ich, kurz erzählen, worum es überhaupt geht.
Genau.
Ja,
es geht, wie der Name schon sagt, also Titel, der Bildhauer, es Es geht natürlich um einen Bildhauer, David Smith, der ein sehr ambitionierter Künstler ist. Also er lebt in seinem Beruf oder in seiner Profession, wie man das ausdrücken will, er lebt dafür, aber bekommt nicht so die richtige Anerkennung. Hatte zwar vor Jahren mal einen Durchbruch, hatte einen Mäzen, der ihn gesponsert hatte, aber wie Künstler manchmal so sind, das wirst du vielleicht, Helge, am besten wissen, die sind manchmal nicht ganz einfach. Und, und er hat dann quasi so frei von der Leber weggeredet und gesagt, also aus den und den Gründen ist das, was sein Mäzen hat, macht nicht ganz so richtig oder zu kommerziell seine Kunst. Und da hat der Mäzen ihn quasi fallen lassen und seitdem dümpelt er so vor sich hin, bekommt keinen rechten Fuß mehr so in die Galerien und hat zwar einen besten Freund aus der Kindheit noch, der immer mal versucht, ihn da irgendwie zu motivieren, aber es geht nicht so richtig. Und eines Tages kommt sein Onkel oder sowas und er realisiert, dass der Onkel eigentlich schon eine ganze Weile tot ist. Und
ja, er redet schon eine Weile mit ihm und auf einmal fällt ihm ein, ey, Moment mal, der ist ja eigentlich, du bist doch schon lange tot und so. Ja, und dann stellt sich heraus, dass, ja, willst du weiterreden oder
so? Ja, also es ist der Teufel, wird ja so explizit nicht gesagt. Also zumindest jemand, ja, der so Angebote macht und er bekommt halt die Fähigkeit, Skulpturen oder Kunstwerke mit seinen bloßen Händen zu erschaffen, mit dem Preis oder zu dem Preis, dass er halt für die Vollendung seiner Meisterwerke nur noch 200 Tage Zeit hat und danach quasi er sein Leben dafür opfern muss. Und wie Künstler so sind, also denen geht halt Kunst über alles und er wirft sein Leben quasi weg und schlägt ein und nimmt dieses Angebot an und dann geht die Geschichte eigentlich so richtig los. Also dann trifft er eine Frau, an die er sich verliebt. Also es wird dann auch so von...
Auf eine sehr, sehr originelle Art, muss man sagen.
Ja, fantastisch. Also diese Auflösung, die werden wir auch nicht machen, aber er trifft sie quasi als Engel, so als Konterpart zum Faust, zum Faust sage ich schon, zum Teufel und trifft sie aber später dann wieder und dann stellt sich heraus, wie diese ganze Szene dann eigentlich vonstatten ging und es wandelt sich so von einem, sagen wir mal, eher kunstorientierten Comic, ist vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, zu einer wirklich schönen, aber nicht kitschigen, in meinen Augen, Liebesgeschichte, die, wie du schon angedeutet hast, eben dann auch so diesen tieferen Subplot hat. Also wo du plötzlich merkst, natürlich ist das oberflächlich so vielleicht Zuckerguss, Liebesromantik, aber da sind ganz viele Themen, die angesprochen werden, die vielleicht auch nur zwischen den Zeilen oder zwischen den Paneln quasi existieren, die da problematisiert werden. Und das ist halt, ich hatte es schon gesagt, ich habe das Buch gelesen und dann mir einige Kritiken durchgelesen, auch so eine der Kritiken, dass es so, ich sage jetzt mal, ab Mitte des Buches so einen Wandel gibt, eben von diesem eher so kunstorientiert kritischen zu einem eher so, ja, Drama, Liebesgeschichte und ich finde aber, das hat Scott McCloud eigentlich ziemlich geschickt gemacht, weil wenn man nämlich ein bisschen zurücktritt, merkt man eben, dass diese Figur von David Smith eben von seiner Passion der Kunst, von der er bis zum Ende natürlich nicht loslassen kann, aber plötzlich merkt, dass es eben neben dieser Arbeit, neben dieser Verkörperung seiner geistigen Ideen auch noch ein Leben gibt, das einfach nur zwischen zwei Menschen funktionieren kann, eben diese Liebesbeziehung, dieses, was das ausmacht. Und das finde ich halt, dieses Drama halt eigentlich geschickt gemacht und dieser Bogen, diese Erkenntnis, die ist halt in diesem Buch so langsam vorhanden. Und das hat mir persönlich unheimlich gut gefallen und ich fand es weder kitschig und erstaunlicherweise auch nicht zu langatmig. Also manchmal hast du ja, wenn du so dicke Bücher hast, dass du sagst, ach ja, da hätte man gut 100 Seiten rausstreichen können, das hätte immer noch die gleiche Faszination und zu keinem Zeitpunkt. Also ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich muss sagen, ich möchte keine Seite von diesem Buch missen.
Nee, auf keinen Fall. Und nochmal ganz kurz zu diesem ganzen, zu dem Kunstbezug vielleicht. Ich fand ja auch ganz interessant, weil es geht ja halt nicht nur um Kunst, sondern es geht vor allem um den Künstler und das ist eigentlich ziemlich gut dargestellt, wie man in so ein Tief auch fallen kann, wo man dann irgendwie seine eigenen Sachen vielleicht nicht mehr gut findet oder dass man irgendwie laufend im Selbstzweifel ist. Also man sieht hier ganz klar, das hat halt auch einfach mal ein Künstler geschaffen, dieses Werk. Das ist halt nicht, also ein Typ, der wahrscheinlich selbst beim Machen wahrscheinlich von diesem Werk auch zum Teil hinterfragt hat, ist es jetzt irgendwas, was ich der Nachwelt wirklich da lasse? Hat es noch Wichtigkeit nach einer Weile oder so? Und das sind ja Sachen, die einen wirklich beschäftigen und dann ist halt immer auch dieser Konflikt, wenn man sich mit Kunst oder mit Zeichnen oder was auch immer, mit Kreativität beschäftigt, ist dann auch immer dieser Konflikt, naja, und das merkt man bei ihm halt auch, da ist eine Party und eigentlich denkt er, Mann, ich habe ja nur so und so viel Zeit, also gut, also ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe noch genug Zeit, aber ich glaube, trotzdem ist es so, dass man immer das Gefühl hat, ja, ist die Zeit vielleicht besser jetzt in die Kunst, steckt man die Zeit vielleicht besser jetzt in die Kunst rein oder probiert man lieber eigene Projekte voranzubringen, anstatt sich irgendwie ablenken zu lassen. Das ist auch eine ganz, ganz gefährliche Sache, glaube ich, der viele Künstler halt auch erliegen irgendwie, die dann ihr Privatleben sehr vernachlässigen oder so.
Ne? Das Problem ist in dem Buch ja auch so, das Künstlertum, ich hatte ja auch das Gefühl, also dass man stellenweise so diesen Eindruck hatte, dass Scott McCloud hier nicht über diesen Bildhauer schreibt, sondern vielleicht auch ein bisschen über seine Erfahrung, wie er das gesehen hat. Vielleicht hat er das allererste Buch im Prinzip auch nur geschrieben, weil es ihm Spaß gemacht hat. Und hier ist es ja auch so. Also David Smith, unsere Hauptfigur, macht am Anfang eben die Skulpturen, weil er es gerne machen möchte, weil er sich ausdrücken will in dieser Form. Und irgendwann hat er halt diesen Punkt, wo er dann aber auch diese Anerkennung von außen gerne will. Also er möchte halt irgendwas schaffen, auf was auf dieser Welt bleibt, was von Dauer ist, was halt die gewisse Anerkennung bekommt. Und dieses Streben danach, anerkannt zu werden, zerbricht ihn halt so Stück für Stück so ein bisschen. Und dann verliert er auch so diesen Antrieb und diese Lust und diese Emotion. Und die kommt halt dann erst wieder mit diesem Bezug zum Leben. Also als er sich dann verliebt. Und es ist ja quasi auch so ein bisschen in Liebe auf den ersten Blick, was er sich zugibt. Aber dann hat er aber auch so dieses ganz seltsame Verständnis für, Versprechen. Also er hat sich selbst ganz viele Versprechen gegeben, die alles andere als real sind, also real, ich sag mal nicht real, sondern
realistisch?
Ja, realistisch sind. Also so ein bisschen verklärte Versprechen, wo er einfach dann sich für sich ein Konstrukt schafft, mit dem er zurechtkommt, mit dem er leben kann. Und das bricht dann innerhalb dieser Beziehung auch so langsam auf. Und das finde ich halt, also wie gesagt, es ist halt, man kann es als einfache Geschichte lesen, dann ist man relativ schnell durch, aber man hat viele Momente, wo man einfach mal innehalten kann und überlegen kann, was versucht mir vermutlich, ne, Deutsch-Interpretationsaufsatz, der Künstler damit zu sagen. Und da bietet das Buch wahrscheinlich eine ganze Menge an Interpretationsspielraum.
Ja, also was ich witzig finde, als ich das Cover gesehen hatte und auch so den Titel gehört habe, ich bin eigentlich von einer ganz anderen Geschichte ausgegangen. Klar, man hatte immer den Vergleich mit Faust, aber irgendwie, also auf dem Cover, das beschreiben wir ja immer so schön bei Huntingdown Comics, da ist es ja so, man sieht halt diesen Bildhauer David und der wird so aus der Mauer schält sich eine Frau heraus, die ihn umarmt und küsst. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass er eigentlich wie so eine Kopie der Pinocchio Geschichte, sich seine perfekte Frau eigentlich aus Ton schafft und sich dann sozusagen in diesen nichtmenschlichen, in sein Kunstobjekt irgendwie verliebt, in sein lebendes Kunstobjekt. Und darauf habe ich die ganze Zeit so ein bisschen gewartet. Ist jetzt, also ich hoffe, es ist jetzt kein Spoiler, eigentlich nicht, oder? Dass es nicht so stattfindet.
Das steht ja also im Klappentext, glaube ich, auch hinten drauf. Also was dann im Prinzip also wenn er die wahre Liebe findet oder die Liebe an sich findet, dann ist das ja schon irgendwie.
Genau, und das ist jedenfalls nicht sein Kunstwerk, wie ich das die ganze Zeit vermutet hatte. Insofern habe ich das auch manchmal so ein bisschen in die Richtung gelesen, so, wann macht er denn jetzt endlich diese Frau? Wann schafft er denn jetzt sein Pinocchio-Mädchen irgendwie? Was dann allerdings natürlich nie passiert ist. Eine ganz kleine Sache vielleicht noch zum Anfang. Du hattest erwähnt, dass der Onkel ihm diesen Wunsch erfüllt, also der Teufel sozusagen. Und das ist ganz lustig halt eingeführt. Und zwar hatte der David hatte immer ein super Verhältnis zu seinem Onkel und hatte als Kind auch so kleine Comic-Strips gezeichnet, was irgendwie wieder natürlich in Bezug zu Scott McCloud selbst ist wahrscheinlich. Und er hatte sich halt auch so eine Superhelden ausgedacht. Und einer der Superhelden war halt der irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, der Super-Bildhauer-Man oder so ähnlich. Und der konnte halt mit seinen Händen die Kunst schaffen. Und David hat dann so, das ist ja cool. Und der Teufel bietet ihm das dann eigentlich so mehr oder weniger an, dafür halt, also dass er dieser Mann werden könnte, wirklich, bloß dann halt seinen Großteil seiner Lebenszeit verlieren wird. Und er sagt ihm auch am Anfang, du wirst es eines Tages bereuen, dass du diesen Deal eingegangen bist. Bist du sicher, dass du es machen willst? Und das ist halt auch so ein bisschen wie bei Faust oder ja, hat halt auch so eine gewisse Tragik, weil du halt sozusagen die ganze Zeit, wenn du dieses Buch liest, hast du diese tickende Uhr im Hinterkopf. Er verliebt sich und dann werden es immer weniger Tage. Und er darf auch nicht verraten, dass er diesen Deal mit dem Teufel abgeschlossen hat, weil sonst verliert er nochmal ein paar Tage. Und das ist eigentlich ein total guter Spannungsaufbau, finde ich. Eigentlich eine simple, aber sehr coole Idee, die halt die ganze Zeit über Spannung aufbaut, weil man die ganze Zeit denkt, okay, schafft das denn jetzt irgendwie diese Kunst überhaupt? Also lohnt sich der Deal für ihn? Schafft das wirklich nochmal berühmt zu werden oder irgendwas für die Ewigkeit zu schaffen? Und die Zeit läuft halt gegen ihn.
Und selbst am Ende, das ist das Faszinierende. Und ich denke mal, das spiegelt halt auch so diese Künstler wieder, als quasi die Uhr wirklich herunterläuft, so noch 2-3 Tage und dann sich Ereignisse im Leben dieser beiden plötzlich ereignen, die schon sehr einschneidend sind. Seine Kunst gibt er trotzdem nicht auf. Also es gibt vielleicht 1-2 Tage, wo er so gefühlt pausiert, wo er mal doch ein bisschen mehr lebt, aber im Kern ist es da doch ein Künstler. Und ich glaube, das zeigt auch, dass so Kunst eigentlich, wenn sie gut sein soll, halt wirklich von innen kommt. Also ich denke mal auch, das wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, wenn du halt einen Comic zeichnen würdest. was dir keinen Spaß macht, also wo das einfach nur so ein Arbeitsprodukt ist. Ich entwerfe jetzt einen Comic, ich habe jetzt hier eine Geschichte und da mache ich Bilder dazu, aber die Geschichte interessiert mich nicht und Zeichnen macht mir auch keinen Spaß, dann wird das nie was werden.
Auf jeden Fall.
Bei dir ist es wahrscheinlich auch so, du steckst halt auch viel Zeit rein, na gut, die du dann ja wahrscheinlich nicht so entlohnt bekommst, wie vielleicht, weiß ich nicht, wenn jemand hier Auftragsarbeiten für irgendeine Werbeagentur macht oder sowas, wo dann einfach das bezahlt wird, sondern das ist einfach dein Herzblut und dann wirst du wahrscheinlich auch Seiten und Panel 10-mal umzeichnen wegen Kleinigkeiten, nur weil du sagst, nee, das spricht mich nicht an oder das ist nicht das, was ich rüberbringen will. Und das wird hier wirklich gut dargestellt. Und ich meine, Scott McCloud ist ja auf mehreren Ebenen. Er hat das Ding ja auch gezeichnet. Er ist ja akademisch gut vorbelastet, sag ich mal. Er ist Künstler, er ist Autor, also sehr vielseitig aufgestellt. Und man merkt diesem Buch halt an, ohne dass es negativ ist. Also alles, was ich so an Rezensionen gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, wie wir schon gesagt haben, es ist Scott McCloud ist so diese Überfigur des Comic-Analytikers und da müssen wir jetzt irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas finden, was halt nicht so ganz passt und das finde ich ein bisschen schade, weil von jedem anderen wäre dieses Buch wahrscheinlich nicht so dargestellt worden. Da hätte man diese, ich sage jetzt mal, Schwachpunkte, die ich nicht als solche sehe, auch gar nicht so wahrgenommen. Und hier wurde wirklich so, wie wenn, ich sag mal, Reich Ranitzky einen Roman geschrieben hätte, dann hätte man wahrscheinlich den auch zerpflückt bis zum geht nicht mehr, einfach wirklich jedes Einzelne geguckt und gesucht, was da nur nicht so nach seinem Vorbild entspricht. Und das nimmt einem viel Spaß weg, also mir jetzt nicht, weil ich habe mich dann doch relativ unbefangen da wieder drauf eingelassen und auch so dieses, wenn man jetzt mal diese Grundprämisse von Faust im Kopf behält, also Goethes Faust und sagt, okay, das geht so in diese Richtung, das nimmt einem auch nicht die Spannung. Also das ist trotzdem auf dem Weg immer noch eine tolle Geschichte, die mit vielen kleinen Facetten angereichert wird. Also wir erleben so ein bisschen aus der Familie von Scott McCloud, also der Familie von David Smith und seiner Freundin und die Freunde der Freunde. Und also da ist eine ganze Menge, aber es wirkt aber auch nicht so, wie es manchmal vielleicht in Romanen oder in anderen Büchern ist, wo wir eine Hauptperson haben und dann wird halt irgend so ein Nebencharakter mit eingeführt, der zur Handlung eigentlich gar nichts beiträgt, der einfach nur so ein bisschen, ja, jetzt muss ich noch 50 Seiten hier mit irgendwas füllen, erzähle ich mal noch eine Geschichte hier von der Großmutter, die mal bei XY putzen war oder sowas. Also alle Charaktere, die eingefügt werden, alle Geschichten, haben ein Körnchen Wahrheit, die zum größeren Bild, also zu diesem, um dieser Figur David dienlich sind. Also wo dann quasi nicht direkt über David erzählt wird, sondern so Bruchfacetten, also aus anderen Bereichen aufgenommen wird. Und alles ergibt dann ein wirklich schönes Bild und einfach tolles Buch. Also ich meine, es ist natürlich auch nicht ganz billig, das Buch, muss man auch zugeben.
Ja, auf jeden Fall.
34,99 Euro, ne, hast 1 Cent gespart.
1 Cent, auf jeden Fall.
Aber es ist wunderschön aufgemacht, es ist Hardcover, es hat dieses von mir manchmal oft bemängelte Kapitelband, ist dabei, warum auch immer, ich bin, da steht da irgendwie drauf, hat so eine wunderschöne Spotlack-Optik, also zumindest teilweise, einfach toll gemacht. Und auch so dieses, der Bildhauer ist da nochmal so leicht vertieft, wie heißt das, Reliefdruck oder so, mit reingebracht. Ja,
Prägedruck
also,
oder so.
Prägedruck, genau. Also ist ein Buch, was man sicherlich mehr als einmal in die Hand nehmen wird und auch das Artwork. Und man, es ist vielleicht, man könnte sagen, einfacher als jetzt einfach mal irgend so ein DC oder von Vertigo irgendeine Serie. Es ist schon rudimentärer. Aber deswegen trotzdem nicht weniger emotional. Und ich muss sagen, also emotional spricht einen das Buch wirklich an ganz vielen Stellen, also mich zumindest, ganz vielen Stellen an, gerade dann, ohne zu spoilern, so dieses Ende oder dann als dieser Auftakt quasi nochmal aufgenommen wird. Also ich fand das Buch ja von Anfang an, also ich finde allein schon dieses erste Eröffnungspanel, wo man sie, das Mädchen sieht und sie nur fragt, bereit. Und man weiß, fragt sich so, wie bereit. Und die nächste Seite, also Seite 2 ist dann, wo er so wie in der Luft schwebt. Also er schwebt da und dann sagt er, bereit, ich habe eins. Und worum es geht, wird das ganz am Ende aufgeklärt und dann ist man plötzlich mitten in dieser Geschichte drin. Also Kapitel 1, der andere David Smith. Und dann hat man auch, wie gesagt, der Onkel, der da auftaucht und es ist ein emotional sehr anrührendes Buch, also kann man gar nicht anders sagen, aber nicht kitschig in meinen Augen, sondern wirklich sehr mit viel Substanz und schön gemacht, überlegt, gut getimed. Also für mich, ich bin immer so, ich gehe davon aus, jedes Buch ist erstmal 10 Punkte wert, wo könnte man was wegnehmen, was hat mich gestört beim Lesen, was fand ich bei der Geschichte blöd und ich könnte es nicht sagen, also hier ist nichts, was mich irgendwie stört, wo ich sage, deswegen würde ich da irgendwie was zum Abzug bringen. Gibt es bei dir irgendwas so als aus künstlerischer Sicht, was, wo du sagst, das fehlt dir oder das stört dich oder von der Geschichte, das findest du ein bisschen zu langatmig?
Also kommen wir vielleicht erstmal zu den Zeichnungen. Also sie sind schon zum Teil sehr simpel und irgendwie Scott McCloud hat ja auch in manchen von seinen Büchern über die Theorie immer ich will jetzt nicht sagen stolz, aber ich glaube, er zeichnet jetzt wirklich auch so komplett digital nur noch und ich finde, Und ja, ich finde, die unterstützen halt super die ganze Geschichte und sind total, wie soll man sagen, also sind sehr passend gezeichnet, aber nicht wirklich, also es sind halt nicht wirklich tolle Zeichnungen, also sie unterstützen halt perfekt die Geschichte und sind halt total, gehen total in Ordnung, drücken auch genug Emotionen aus, aber es ist jetzt nicht so ein Buch, wo ich jetzt sagen würde, ey, guck dir das unbedingt mal an, da sind so super Zeichnungen oder sowas. Manchmal sehen die auch gerade diese kleineren Sachen sehr flüchtig oder skizzenhaft oder ja, sehr, sehr, sehr einfach aus, aber das reicht halt völlig und man merkt halt trotzdem auch, selbst wieder dort, da, also mit Einschränkungen sozusagen, merkt man, was für tolle Ideen dieser Typ einfach hat und was für ein Wissen einfach, was er auch in seinen Zeichnungen einsetzen kann. Also zum Beispiel, wir hatten ja von diesen Engel berichtet und es gibt eine Szene, in der er ist auf so einer Party und glaubt, sie wiedererkannt zu haben und auf einmal machen für ihn alle Menschen auf der Party, also es ist total voll, er kann kaum laufen sozusagen, so viele Leute sind dort, er muss sich durchdrängeln, aber alles ist hell gezeichnet und nur sie dunkel und so, das kennt man ja selbst, so eine ganz selektive Wahrnehmung und auch für den Leser wird man halt einfach super geführt und so eine Ideen gibt es halt auch am laufenden Band, also zum Beispiel auch, wenn sich Leute unterhalten und der nicht zuhört, wird dann irgendwie der Text heller dargestellt oder überlagert oder man kann die Sprechblase gar nicht ganz lesen, also so, wo man richtig merkt, es interessiert ihn nicht oder er hat nur die Hälfte mitbekommen, also ganz tolle Sachen, wo man auch nochmal die Typografie hervorheben muss und ich hatte da auch dann nachgeschlagen.
Hast du auch gelesen, ist seine Handschrift, ja.
Ja, wobei das scheint jetzt in der deutschen Version handgelettert zu sein von jemand anders.
Das wäre ja blöd, weil hinten steht ja extra da. Man kann sie wohl kaufen, die Handschrift. Also wer meinte in der Dankesrede, dass wer jetzt von ihm das Buch gelettert haben will, kann unter, naja, irgendwo steht die Adresse, seine Handschrift kaufen. Also wenn dann der deutsche Verlag dann die Handschrift nicht kauft, wäre ja blöd. Ich habe die Original leider nicht gesehen, aber hast du
einen
Vergleich?
Ja, hier steht halt Handlettering. Hier steht Handlettering Andreas Michalke. Und das, also Handlettering, darunter verstehe ich eigentlich, dass er wirklich alles von Hand gelettert hat, dieser Andreas Michalke. Hat mich aber auch verwundert, genau wie du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir da nochmal nachhaken und schreiben das nochmal in Blogpost. Vielleicht frage ich da einfach mal bei Carlsen nach oder so. Gut, aber wir wollten eigentlich gerade über die Kritikpunkte sprechen, die ich vielleicht habe.
Aber nochmal zum Stil. Also für mich, ja? Wenn ich es irgendwie vergleichen müsste, das Artwork, wie es aussieht, dann würde ich vielleicht noch am ehesten, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, Scott Pilgrim, die Comics von Brian Lee O'Malley, so die Richtung, aber noch detaillierter eigentlich wieder.
Ja, Scott Pilgrim ist halt sehr cartoonig und das ist halt eher nicht so cartoonig, sondern schon eher realistisch. Vielleicht so ein bisschen in diese Richtung Daniel Close oder wie der heißt. Kennst du die Sachen? Der vielleicht so ein bisschen auch. Also ja, so ein, ich sag mal so ein Graphic Novel Stil halt irgendwie. Aber also geht voll in Ordnung. Könnt ihr einfach mal reingucken. Ist auch eigentlich so ähnlich wie das Cover. Ach so, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Genau. Es ist nämlich monochrom gehalten. Nicht schwarz-weiß, sondern ja, schwarz-blau-weiß sozusagen. Also da gibt's so eine blaue Farbe halt immer mit drin.
Genau, alles was so ja, Füllfarben, Schattierungen sind halt relativ häufig wirklich so diese Blautöne. Das, also ich finde halt, das ist halt auch so optisch sehr schön. Aber wie du schon sagtest, es ist halt ein Stil, wo man sagt, es ist jetzt nicht, man würde sich das Buch wahrscheinlich nicht kaufen jetzt wegen des Artworks, weil das so unheimlich toll ist oder sowas. Aber diese Kombination aus allem ist dann trotzdem vollkommen, also ausreichend klingt das wieder irgendwie fast ein bisschen negativ. Also ich finde das trotzdem zielführend. Wie du schon sagtest, es wird mit Techniken gearbeitet, eben diese Tunnelblick-Geschichte, dann diese selektive Wahrnehmung dann oder so Sprechblasen, die so halb aus dem Panel quasi herausschweben, weil der einfach nicht mehr zuhört und sowas. Und auch so dieses Grid-System ist halt nicht so ein stures 0815-Ding, sondern hier wird oft halt entweder mit Borders gearbeitet, ohne Borders, mal groß, mal eine Fullpage und mal mit Rand, mal ohne Rand. Und immer dann, wenn es besonders emotional wird, dann hat man auch so dieses Gefühl, werden diese Grenzen, diese Ränder aufgehoben und man zoomt quasi so in die Charaktere rein und ist den Charakteren in dem Fall noch näher. Also wenn man sich eine Weile mit diesem Buch beschäftigt, findet man halt viele kleine, schöne Ideen und auch so Analogien, die gezeichnet werden. Also die kaputte Uhr und sowas. Also alles, wo man viel hineininterpretieren kann, wenn man das möchte, muss man aber nicht. Und wie gesagt, ich bin restlos begeistert von dem Ding.
Genau, also zum Beispiel auch noch sehr cool, ohne es jetzt zu viel zu verraten, zum Ende hin, also dass so die Darstellung der Zeit, da kann man ja auch im Comic viel machen, wird vor allem im Manga angewendet, dass man manchmal sich seitenlang Zeit nimmt für eine Bewegungssituation. Und so eine ähnlichen Situation gibt es hier halt auch. Also richtig toll umgesetzt. Genau, jetzt aber nochmal kurz zu einem anderen Kritikpunkt. Eigentlich vielleicht auch mein Hauptkritikpunkt ist so ein bisschen, es ist halt ein Buch, was sich um die Kunst dreht oder um einen Bildhauer. Und das soll irgendwie, ja, also er will was darstellen, was noch keiner gemacht hat. Irgendwie was die Welt verändert und so weiter. Und da habe ich so ein kleines Problem mit, was vielleicht auch einfach da dem geschuldet ist, dass es sich halt um Comic tatsächlich handelt und nicht um einen Roman. Und zwar wird die ganze Zeit so eine Art Erwartungshaltung aufgebaut. Ich meine, er macht einen Pakt mit dem Teufel und er hat eine Fähigkeit, die über alles Menschliche hinausgeht und erzeugt halt Kunst. Und es wird wirklich über viele, viele Seiten wird es so eine Spannung aufgebaut. Man sieht nicht, was er macht, an was für Kunstwerken er arbeitet. Man weiß nur, dass er das sozusagen mit den Händen formen kann und machen kann, was er will. Und das ist auch wirklich total toll aufgebaut. Der Tag, an dem er zum ersten Mal seinem Freund und Galeristen halt die Sachen zeigt und Presse und so weiter eingeladen hat. Und dann, also die Spannung ist wirklich greifbar, weil man denkt so, wow, jetzt kommt diese tolle Kunst, diese wahnsinnig schönen Sachen und das, was wirklich die Welt noch nicht gesehen hat. Und ja, man blättert dann die Seite um und diese, wie soll ich sagen, diese Erwartungshaltung kann einfach nicht erfüllt werden. Und für mich jedenfalls wirkte das dann auch wirklich wahnsinnig banal und fast naiv, diese Kunst, die er dann im Endeffekt geschaffen hat. Weiß nicht, wie dieses geht, aber für mich war das dann eher, weiß ich nicht, wie aus einem Spielzeuggeschäft oder aus einem, also so, wie sich vielleicht jemand, der keine Kunst macht, Kunst vorstellt oder so.
Ja, aber das fand ich gerade wieder gar nicht so als Kritikpunkt, weil in meinen Augen ist es halt so, also du hast plötzlich eine Gabe, du bist halt Künstler und plötzlich hast du eine Gabe, ja, und kannst wirklich alles machen. Und was er macht, ist halt das, was auch im Buch so ein bisschen kritisiert wird. Er tobt sich einfach aus. Alles, was er an kreativen Ideen oder Versuchen hat, steckt er dort rein. Und wie es schon gesagt wurde, das ist halt so ein Krimskramsladen am Ende. Also ganz, ganz viele Dinge nicht zusammenhängend, aber für ihn hat natürlich jedes einzelne Element wahrscheinlich eine wirklich emotionale Bedeutung. Aber in der Summe der abgelieferten Kunstwerke, ich jetzt mal so, erschlägt es einen. Und das wird ja auch so von dem Galeristen gesagt, wir hätten da, weiß ich, 10 ausgesucht und es wäre gut gewesen. Kann ich gut nachvollziehen. Also stell dir mal vor, du könntest am Tag, weiß ich nicht, so viele Bilder malen, wie du wolltest. Alle Gedanken, die du hast, alle kreativen Ideen strömen einfach nur aus dir raus und dann würdest du wahrscheinlich auch erstmal wie im Rausch alles mögliche zeichnen, was du immer schon mal probieren wolltest. Und in der Summe wäre es dann wahrscheinlich trotzdem, also in der Summe halt aller, trotzdem Kitsch oder viel und zu viel.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich dann so zum Beispiel einen kleinen dicken Zwerg mit einem Zylinder auf dem Kopf malen würde oder so. Das sind halt hier Sachen, die bei ihm dann da rumstehen. Und das, also du hast natürlich völlig recht und das ist ja auch teilweise beabsichtigt, aber ich glaube, dass da einfach das Problem ist, du musst etwas, was man sich in der Vorstellung halt einfach super vorstellen kann, muss man dann halt visualisieren und ja, Scott McCloud ist nun mal auch einfach kein Bildhauer und ist vielleicht auch daran, gescheitert hört sich jetzt zu hart an, das ist er auf jeden Fall nicht, weil es ist ja auch inhaltlich, wie du schon meintest, es funktioniert ja auch, es sollte ja auch an dem Punkt im Buch gezeigt werden, er hat sich da irgendwie verrannt, aber das wird halt auch zum späteren Zeitpunkt, wenn er dann seine wirklich große Kunst vorbereitet, finde ich, bleibt es immer noch ein Problem so ein bisschen. Aber es ist wirklich marginal. Das ist jetzt nur
aber das ist ja berechtigt. Aber auf der anderen Seite, wenn du als Comic, also visuell großartige Kunst darstellen wolltest, du als Zeichner jetzt, dann kannst du entweder sagen, ich greife zurück auf bereits bekannte Werke, die quasi als große Kunst schon eingestuft sind. Dann wäre es aber nur Plagiatismus. Dann wäre es für ihn halt den Künstler, also David Smith in dem Fall, kein originelles Werk. Auf der anderen Seite tobst du deine Fantasie halt aus, wie, ich sage jetzt mal, Scott McCloud das in dem Fall gemacht hat. Und ich finde ja nachher auch, er hat, also nicht die allerletzte Skulptur, die David Smith macht, sondern diese Stufe vorher, wo seine Freundin so nach 5 Sekunden meinte, und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Pizza essen oder irgend sowas. Also die fand ich wiederum genial. Bloß, wenn er das am Anfang gemacht hätte, so dieses große Etwas mit einem kleinen visuellen Einblick, also wie die Welt im Prinzip, wo man sagt, man hat halt die Möglichkeit, immer nur einen kleinen Teil dieser Welt sich anzuschauen. Alles andere ist zwar da und es ist beeindruckend, aber ich kann halt nicht alles auf einmal schauen. Und das hat er so in eine Kunst, ein Kunstwerk gegossen, geschaffen. Und wenn er das vielleicht am Anfang schon gemacht hätte, hätte man ja auch machen können. Es wäre trotzdem, hätte dann die Kunstkritiker hätten es nicht verstanden oder warum auch immer. Aber ich finde, so dieser Aufbau vom viel TÜNEF, sag ich mal, zu diesem relativ einfachen, einem singularen Werk, finde ich dann zumindest in dem Comic wieder gut gelöst. Und auch wenn man da nicht so richtig sieht, was man denn nur in diesem Kunstwerk entdecken kann.
Ja, ich glaube, genau das ist es nämlich, was das auch so, so gut macht, sein letztes Kunstwerk. Und was er vielleicht vorher, also was man vorher halt einfach nicht darstellen konnte. Er hat ja extra ein Kunstwerk erschaffen, was wir als Leser nicht erkennen können, richtig. Ne? Und da bleibt halt so, das ist ja dieses typische, du kennst ja natürlich Der kleine Prinz, was ist in der Schachtel oder so, was ist unter dem Tuch, der Elefant und so. Also es ist viel interessanter, sich selbst vorzustellen, was in der Schachtel ist, oder man stellt sich halt einfach viel lebhafter oder fantasie, also besser vor, als wenn es dann dargestellt wird. Und ich finde halt, das war wirklich so ein bisschen, genau, deswegen ist das letzte Kunstwerk auch wirklich gelungen und die davor halt irgendwie nicht. Genau, aber das ist, ja, wie ich schon meinte, ist jetzt nicht so ein riesen Kritikpunkt, aber wenn ich mir überlege, das war jemand, der schon ausgestellt und gefeatured wurde und dann macht er sowas, das fand ich halt ein bisschen seltsam, aber er hat da am Ende wirklich eine ganz gute Idee dann gehabt, ja.
Genauso gut könnte man ja sagen, sein wirklich allerletztes Kunstwerk, was so quasi sein Vermächtnis ist, es sieht toll aus, emotional spricht das den Leser an, also es ist gut gemacht, könnte man aber auch sagen, okay, es ist totaler Kitsch, total genau. Irgendwie, aber finde ich halt nicht, weil es halt in meinen Augen, natürlich ist es jetzt nicht so das Originellste, was es auf der Welt gibt, aber es spricht halt emotional zumindest den Leser stark an und auch so, wie das Buch nachher ausklingt, also wie er es geschafft hat, wie in gewisser Weise ja so dieser David Smith weitergeführt wird. Also ich finde es ganz clever gelöst irgendwie. Also ich finde es ein schönes, befriedigendes Ende, auch wenn man vielleicht nicht so 100% weiß und nun was passiert, aber es ist auch nicht, man bleibt auch nicht so im Raum. Man hat ja oft bei Comics manchmal oder bei Büchern allgemein, es ist so ein, sagen wir mal, bei so dicken Klassikern, Romanen, also weiß ich, 800 Seiten, tolle Action, also nicht tolle Action, also toll geplottet, diese Geschichte aufgebaut und dann zerfasert das Ende plötzlich so belanglos und es hat ganz schwer, wirklich so ein befriedigendes Ende, was dann wirklich alle gut finden, zu machen. Und hier ist es so ein Mittelding. Also ich finde es ein tolles Ende. Es passt super zu dem Buch. Es wären andere Szenarien denkbar gewesen. Das fand ich ja auch so das Spannende beim Lesen. Mit dieser Geschichte Faust im Hinterkopf war ich mir trotzdem nicht ganz klar, wie wird Scott McCloud dieses Buch enden lassen. Also insofern fand ich das halt bis zuletzt spannend und war dann positiv überrascht mit dem Ende.
Genau, da darf man halt wirklich nicht zu viel verraten. Aber es ist halt einfach auch dadurch bis zum Ende spannend, dass man halt weiß, okay, noch 7 Tage, noch 6 Tage, noch 5 Tage und man die ganze Zeit auch denkt so, was wird denn das jetzt mit dem Kunstwerk, klappt es, und also diese ganzen Sachen, das ist halt sehr, sehr spannend dadurch natürlich. Eine Sache vielleicht noch, das, was ich auch nochmal ziemlich cool fand, war so ein bisschen der Einblick in diese Künstlerwelt, und ich glaube, das spielt doch alles in New York, ne? Habe ich mir richtig gemerkt?
Ja, ja.
Das war auch ganz interessant, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Teil, ja, dass er das vielleicht selber vielleicht auch zum Teil kennt oder jedenfalls irgendwie beobachtet oder erzählt bekommen hat. Das fand ich ganz witzig, wie da zum Beispiel, also wie so eine Kunstwelt einfach auch funktioniert, dass es gar nicht unbedingt um, nicht unbedingt um die Kunst an sich geht, sondern um die Kontakte zu den Galeristen und wie die untereinander sich dann irgendwie einschleimen oder irgendwie, also wieder nicht zu viel, ich will wieder nicht zu viel verraten, aber das, dass da halt ja irgendwie so angebandelt wird, um dann vielleicht so Vorteile rauszuziehen oder so. Das fand ich auch sehr interessant.
Vor allem, und das Kunst, was jeder auch irgendwie wahrscheinlich weiß, dass Kunst halt oft halt einfach nur als Kunst dargestellt wird, wenn irgendjemand das kaufen will. Und hier ist es halt auch so, es gibt halt dann Kunstinvestoren, sage ich mal so, die einfach nur geldlos werden wollen, die da irgendwie investieren wollen. Und da ist es dann fast egal, ob das jetzt handwerklich gut gemacht ist. Es muss denjenigen, den Käufern in dem Fall halt gut gefallen, beziehungsweise den Galeristen, die sagen, hey, das ist nun der angesagte Künstler momentan, und das wird halt hier auch dargestellt, dass es dann weniger mit der eigentlichen Kunst zu tun hat, sondern dass es halt einfach so ein Markt ist. Vielleicht, was schön gemacht ist, ist ja so zwischen den Zeilen angedeutet worden, dass Kunst die Welt schon verändern kann, dass es manchmal nur sehr, sehr lange braucht, und das ist ja häufig bei Künstlern, gerade bei Gemälden, dass die meistens erst nach dem Tode wirklich diese Anerkennung bekommen, diese zu Lebzeiten nie hatten, und hier ist es dann wahrscheinlich von der Tendenz irgendwie ähnlich angelegt.
Ja, klar, der war, in der Lebzeit waren die oft bitterarm, ne, und dann später, dann werden die Sachen für mehrere Millionen oder Hunderttausende jedenfalls irgendwie versteigert. Das ist schon sehr traurig manchmal, dass man das nicht zu Lebzeiten mitbekommt oder die Künstler das nicht mitbekommen haben. Ein kleiner anderer Kritikpunkt wäre noch, wobei, was heißt Kritikpunkt, also ich hatte manchmal beim Lesen so das Gefühl, also Scott McCloud, ich hatte gerade nochmal nachgeguckt, der ist 1960 geboren, das heißt, er ist jetzt 55, und ich hatte vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass er also diese Sicht, aus der er sieht, wofür ein Künstler arbeitet, dass das vielleicht auch ein bisschen sehr seine Sicht widerspiegelt. Also vielleicht aus der Sicht so eines, ja, alternden Künstlers halt, der irgendwie die ganz, also das Gefühl hat, okay, bleibt von mir was auf dieser Erde zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also zum Beispiel, wenn ich mich selber jetzt betrachte, auch wieder so am Anfang der anführungsstrichlichen Karriere so ein bisschen, dass man da manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, da redet jemand sehr von sich selbst und hat da, also ich weiß nicht, ob man da, wie kann man das nennen, Midlife-Crisis, Torschusspanik, irgendwie sowas, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er
also möchte was zum Beispiel, ein Vermächtnis zurücklassen.
Ja, er auch, genau, aber ich meine auch, dass so zum Beispiel, dass er diesen David sieht und halt so betrachtet, ich glaube für viele, die jetzt Kunst machen, dass die jetzt nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, okay, wir müssen der Welt irgendwie, das soll in vielen 100 Jahren noch Bestand haben oder so, das wollen wir der zurücklassen, sondern dass es erstmal auch darum geht, man hat selber vielleicht was zu erzählen, man hat selber was, was man in sich drin hat und dass es gar nicht so sehr um dieses Vermächtnis unbedingt geht und dass es eher darum geht, erstmal so überhaupt vielleicht ein paar Fans zu haben.
Ja genau, das ist ja dann schon, das, was ich sagte, das ist dieses wahrscheinlich Generationsproblem, also dass du anfängst mit Kunst, der Kunst wegen, also weil du dich ausdrücken willst und irgendwann wirst du halt älter und bist ein reflektierter und plötzlich möchtest du irgendwie Anerkennung von außen haben und plötzlich veränderst du vielleicht auch dein, ich weiß gar nicht, ob das dir auch schon so ging, also dass du sagst, du hattest halt einen bestimmten Stil und plötzlich achtest du darauf, keine Ahnung, was Kritiker sagen oder was, wie du irgendwie in Rezensionen abschneidest und die sagen, keine Ahnung, der malte aber ganz komische Nasen und du überlegst dann, ja, irgendwie stimmt, die Nase sieht komisch aus und man fängt an, sich so ein bisschen zu verbiegen und vielleicht mit zunehmendem Alter irgendwann wieder ist es dann wieder so einen Punkt erreicht, wo du sagst, oh, weißt du, meine Nasen von früher haben mir besser gefallen, ich zeichne die genau so und scheiß auf das Geld und ich mache das so, wie ich es möchte. Und das ist wahrscheinlich auch dieser Punkt so ein bisschen hier, obwohl ich ja eher das Gefühl hatte, dass er so als Künstler, also David Smith, diese Figur, dann irgendwann loslässt und es ihm schon auf die Kunst noch ankommt, aber auch das Leben wichtig ist. Und vielleicht ist es bei Scott McCloud ähnlich so, also dass er dieses erste Buch einfach nur gemacht hat, weil er halt Comic-Enthusiast ist und dann an diesem einen Buch gemessen wurde. Und natürlich ist ja oft so, dass dieser Erstlingsroman immer so dieser Meilenstein ist und dann einige Autoren an diesem Erstlingsroman zerbrechen, weil sie diesen Ruhm nie wieder bekommen, aber weil sie halt immer an diesem ersten Werk gemessen werden. Und dann muss man halt diesen Abstand finden und sagen, pass auf, also es ist nicht alles nur so kommerziell ausgerichtet.
Naja, also nochmal vielleicht zusammenfassend von meiner Seite aus, trotzdem irgendwie für mich eins der, ja, wollen wir jetzt nicht wieder zu hochgreifen, aber eigentlich eins der stärksten Bücher vielleicht in letzter Zeit. Also das, ich glaube schon, das hat wirklich eine große Relevanz im Comicmarkt und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich auch mal Leute interessieren könnte, die sich nicht so für Comics interessieren, weil es halt auch irgendwie ganz, ganz menschliche Themen anspricht irgendwie. Also ich finde es wirklich ein total gelungenes, super starkes Buch, mit halt Einschränkungen, was vielleicht die Zeichnung angeht und Kleinigkeiten halt, aber das, also ja, Wahnsinnsding.
Man hat ja, also ich glaube, immer irgendwas, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht 100% optimal, aber es ist halt, man muss auch sagen, es ist halt auch, aber auch nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist halt wirklich störend oder da ist ein Artwork, das jetzt sehr kindlich naiv ist oder die Kolorierung ist scheußlich, warum musste der ausgerechnet so ein kühles Blau nehmen und so ein distanziertes Blau? Nee, man wird
halt super, ja genau, man wird halt super durch die Geschichte geführt, er hat alles erreicht, was er damit erreichen wollte, glaube ich, weil die Geschichte wird super transportiert, das ist das Wichtigste beim Comic. Genau, und ich finde, da soll man dann auch nicht zu kleinlich da irgendwie sein. Ja, super Ding, oder?
Siehst du genau so. Also wie gesagt, ich kann es nur wärmstens empfehlen und ich denke halt auch, weil es halt in meinen Augen gerade so Eröffnungs- und Schlussszene so, ja, so ein bisschen cineastisch erzählt ist. Also ist es wahrscheinlich auch ein Buch, das man sich anschauen kann und lesen kann, wenn man halt nicht so diesen typischen Comic-Bezug hat. Allein deswegen würde ich sagen, einfach mal vielleicht, wenn man es selber gekauft hat, auch mal Leute die Hand drücken, die sonst nichts mit Comic am Hut haben. Denen wird es sicherlich gefallen.
Ich fand ja witzig irgendwie diese Idee mit dem Engel. Ne? Ich habe das erst gelesen und hatte mich da fast irgendwie ein bisschen geärgert, als ich dann wieder in diese Auflösung war. Fand ich dann total komisch, aber das ist eigentlich sehr, sehr clever und ziemlich cool. ja, also das ist wirklich schon tolle Ideen drin.
Genau, vor allem dann so also manchmal sind es ja auch so Momente, die einfach angeführt werden in diesem Buch, wo man sagt, was will er mir jetzt damit sagen und warum wurde das jetzt genau hier platziert und warum nicht? Und dann kann es halt, genauso wie diese Eröffnungsszene, wirklich ein ganzes Buch dauern, bis es aufgelöst wird, aber dann auf eine Art und Weise, wo man fast versucht, also mir ging es zumindest so, als ich dann so dem Ende hinzu, also dem Ende hingegen strebte, zu sagen, pass auf, ich fange nochmal von vorne an und gucke nochmal, ob da noch mehr so kleine Andeutungen sind, die die Geschichte einfach bereichern irgendwie. Und das ist also ich muss sagen, aller Kritik zum Trotz, ein sehr schönes Buch, was ich wirklich wärmstens empfehlen kann, was viel Spaß macht. Also Spaß in Anführungszeichen, das ist ja nicht so, dass man da jetzt Schenkelklopfer sich lacht, sondern aber einfach so, dass man schwer aus der Hand legen kann.
Ja, also mir ging es wirklich so, ich habe mich immer gefreut, wenn ich wirklich eine Minute hatte und weiterlesen konnte, so früher ins Bett gegangen extra, damit ich da weiterlesen konnte und so, war wirklich total aufgestanden, gleich weitergelesen immer und ja, ich konnte gar nicht erwarten, dass ich das ja weiterlesen kann.
Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Comic Review, kleine Special mit Helge, einfach auch noch so mal ein bisschen Autoren- und Künstlersicht, die hier einfließen und vergesst alle vielleicht negativen Rezensionen, die ihr irgendwo gelesen habt, die sind aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus, meiner Sicht nach, geschrieben. Einfach so dieses, jetzt müssen wir unbedingt vielleicht Scott McCloud beweisen, dass er doch Fehler machen kann, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste. Man muss es einfach als das Buch nehmen, was es ist und da kann man
eigentlich... Also ich habe wirklich, genau, das war wirklich, also ich glaube auch, da sollte man jetzt, wir würden bestimmt auch einige Stellen finden, die dann vielleicht kollidieren mit dem, was er in anderen Büchern von sich sagt, aber einfach als Gesamtwerk ist es einfach so stark und so super. Auch nochmal ganz kurz zu diesem Umfang nochmal, ne? Man hat es, ich hatte Bildhauer und Graphic Novel von ihm und so und ich hatte da wirklich irgendwie, also ich wusste dann schon, wie dick das ist, aber ich war trotzdem nochmal erschlagen, wie viel das einfach ist, oder? Ist doch wirklich eine Wahnsinnsleistung, dieses Buch. Er hat mich ganz schön umgehauen, als ich es dann in den Händen hatte zum ersten Mal.
Und auf der Gegenseite, also trotzdem, wie leicht und wie flüssig sich das Buch liest. Also das ist ja mal dieser Kontrast. Du hast wirklich so einen dicken Wälzer, der prima auch als Türstopper fungieren könnte, aber genau. du liest das, als wäre es ein dünnes, ganz leichtes Heftchen, also nicht inhaltlich leicht, sondern einfach so, es hat eine gewisse Leichtigkeit, die dieser Schwere des Buches entgegensteht. Und das ist schon irgendwie beeindruckend. Ist auch eine Kunst für sich und kaum Momente, also eigentlich für mich eigentlich keine Momente, wo ich sage, da wurde irgendwas in die Länge gezogen, da hätte das Kürzen straffen können. Ganz im Gegenteil, das ist halt wirklich so ein Auf und Ab und wie gesagt, es schöne kleine Ideen, also Plot-Ideen, kleine grafische Umsetzung, wie Sachen dargestellt werden.
Ja genau, wenn, dann wurde halt an der richtigen Stelle auch in die Länge gezogen, ganz clever, dass dann wirklich die Zeit dann einfach mal langsamer verläuft und so wirklich tolle Darstellung auch. Okay, aber jetzt soll es wirklich wahrscheinlich gewesen sein.
Das soll es dann gewesen sein, wie immer.
Selber lesen
ist Pflicht und wenn ihr Kritikpunkt habt, wenn, wie gesagt, das hat mich jetzt extrem gestört oder da hätte ich irgendwie mir mehr erwartet, dann einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was euch konkret gestört hat, nicht einfach nur sagen, das hat mich gestört oder das gefiel mir nicht gut, sondern es ist ja meistens, wenn man anfängt darüber nämlich zu diskutieren und zu reden, wie wir es beide gemacht haben, dass du sagst halt hier, Tünnef, ganz viel Skulpturen gemacht, hätte ich nie gemacht, aber wenn man das dann aus einer anderen Sichtweise sieht, dann sagt man sich schon, vielleicht doch keine so schlechte Idee, in der Mitte des Buches so viel Nippes da aufs Parkett zu legen.
Es war halt, wurde eine andere Erwartungshaltung. Also man hat an was anderes gedacht, weil das wirklich auch so im Geheimen gehalten wurde. Würde mich sehr interessieren, wer es gelesen hat, schreibt da auch mal runter, wie ihr die Darstellung der Skulpturen an sich fandet, ob ihr da meine Kritik teilt.
Genau. Oder auch sonst, wie ihr das Buch gefunden habt oder ob ihr es mögt und ob ihr es auch, wie wir, weiterempfehlen würdet. So, dann aber weitere Besprechungen, wie immer, auf comicreview.de, dieser Art und anderer und natürlich Hunting Down Comics wärmstens zu empfehlen, wo es dann auch die ein oder andere Neuvorstellung gibt. Ein oder anderes gibt immer nur Neuvorstellung, aber eine ganze Menge und reichlich. Das soll es dann auch gewesen sein und wir hören uns dann in dieser Kombination aus Helge und mir im nächsten Hunting Down Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Und schlaft recht schön, ne? Fehlt noch.
Auf jeden Fall.